Dieser Podcast ist eine Stimmenreich-Produktion.
Willkommen zu einer weiteren Folge beim Seriensprech. Und ja, über die heutige Serie wollte ich eigentlich erst ein bisschen später nochmal reden, wenn die Staffel durch ist. Aber der Gast hat es sich gewünscht und ich habe auch eigentlich gerade akuten Redebedarf. Und der Gast ist heute, ich freue mich ganz doll, den Richard begrüßen zu dürfen. Richard, gut, ja. Moin, wie geht's denn so?
Hallo Michael, mir geht's gut, dankeschön. This is the way.
Ja, genau. Das ist der Weg. Ja, vielleicht noch ganz kurz für die Hörer meines Podcasts, die dich eventuell nicht kennen. Ich glaube es nicht. Stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du, woher kann man dich in diesem Internet kennen?
Ich bin der erste Käufer eines iPads. Das steht irgendwann mal auf meinem Grabstein geschrieben, deshalb wehre ich mich da auch nicht länger. Ich bin Journalist eigentlich, also hauptberuflich, und habe lange Zeit im Radio gearbeitet, bei der Zeitung und beim Fernsehen, und jetzt mache ich eigentlich hauptsächlich nur noch Internet, weil das ist the way. Genau, das ist eigentlich im Grunde genommen, da treffen wir uns ja alle früher oder später wieder.
Mhm. Ja, genau, das ist so die Kurzfassung. Gibt noch relativ viel andere Sachen, über die man so reden kann, die du so machst, die Podcasts füllen könnten. Und ja, wir sind uns das erste Mal irgendwann auf einer Republika begegnet, ne? Beziehungsweise ich glaube, wenn nicht sogar vorher mal auf einer IFA.
Ja, das kann sein. Die gab es damals ja auch noch.
Stimmt, ja, die gibt es ja auch nicht mehr. Ja. Genau, da wollte ich mal irgendwie vorbeigucken. Da hast du mit dem Fine Radio gemacht. Mich draußen hingesetzt und dann hatten wir mal erst Kontakt, nachdem wir uns schon so ein bisschen
von Twitter. Im Netz haben wir uns schon lange vorher kennengelernt.
Genau, von Twitter her kannten, ja, genau. Und genau, und dann hin und wieder mal auf einer Republika oder so wieder gesehen. Und ja, Vorabkommunikation war so ein bisschen so, ich würde gern was für einen Filmsprech aufnehmen, weil für einen Seriensprech habe ich jetzt schon ein bisschen was. Und dann schrieb es, ich würde gern über Cobra Kai und Mandalorian sprechen und
Cobra Kai ist auch sensationell.
Ja.
Das ist so, also wir lassen es gleich, aber ich habe das deswegen vorgeschlagen, weil es so, so eine Guilty Pleasure ist, nach 20 Jahren oder 30 Jahren, glaube ich sogar sind es, die Protagonisten aus dem Kinofilm mit Karate Kid zu sehen, also dem Original, der Originalbesetzung bis auf. Und was denen gelungen ist, ist nicht nur diesen sehr beliebten mittlerweile so 80er Jahre Retro-Style wieder herbeizuführen, ne, mit der Musik, das, also alles das, was man von Stranger Things so auch kennt und so diesem Synthie-Pop und so, sondern vor allem, dass ihnen eine dramaturgisch tolle Pirouette gelungen ist. Derjenige, der damals der Gute war und dem alle irgendwie als Bravo-Starschnitt irgendwie in ihren Kinderzimmern hängen hatten, das ist jetzt der Böse, und der damals Böse ist jetzt der Gute.
Okay.
Und das erzählerisch so hinzubekommen, dass es wirklich einen kompletten Mindfuck im Gehirn gibt und man plötzlich sagt irgendwie, boah, war der schon immer so doof, ich muss mir den alten Film nochmal anschauen und so, vielleicht war das ja auch damals so. Also es ist wirklich richtig, also das Drehbuch ist richtig klasse. Es ist eine richtige Mischung aus Nostalgie, aus College-Teenager-Geschichte, aus Gut gegen Böse, ein bisschen Sport kommt vor, sehr viel so amerikanische Vorstadt-Romantik. Thematik. Also es ist irgendwie alles drin. Ich war wirklich überrascht. Ich wollte es mir das gar nicht angucken, aber dann konnte ich gar nicht aufhören. Das nur dazu. Bitte besprecht das demnächst.
Ja, ich glaube, da findet sich jemand. Wenn nicht, komme ich nochmal auf dich zurück. Mir wurde die Serie auch schon angetragen. Oh, guck mal, hast du schon gesehen? Ich so, nee, noch nicht. Steht auf meiner Liste.
Und vor allem, was viele gar nicht wissen, das ist nämlich gar keine, ich dachte erstmal irgendwie, aha, interessant, eine neue Netflix-Serie. Nee, das ist nicht von Netflix, sondern jetzt halte ich fest, die ist von YouTube.
Ja, das hat mir auch ein Kumpel erzählt, ja.
Genau, es gibt nämlich schon zwei Staffeln, die dritte ist gerade in Produktion und die lief schon vor Jahren in diesem, damit haben die versucht, so dieses YouTube, wie heißt das, YouTube Red oder dieses YouTube Plus oder Gold oder wie auch immer, Ultra oder YouTube Spezial, YouTube, ne? Egal wie, also damit wollten die ja ihre Plattform hinter eine Paywall bringen, hat irgendwie auch nicht so richtig funktioniert, glaube ich, aber egal, jedenfalls ist das jetzt bei Netflix gelandet.
Ja. Und denen hat es so gut gefallen, dass sie gleich mal noch zwei Staffeln bestellt haben.
Ja.
Ja.
Großes Kino.
Ja.
Großes Serienkino.
Ich habe jetzt auf dem einen Bild ich die beiden auch mal gesehen und war so, ja, stimmt. ja. Gut, aber wir kommen zu der anderen großartigen Serie. Mhm. Die, wie du es schon im Vorgespräch die gesagt hast, so ein bisschen Disney Plus gerettet hat, gestärkt hat, kann man sagen. Mhm. Tatsächlich habe ich, als die Serie letztes Jahr anlief, war ich erst so, okay, warte ich, bis das rauskommt oder nicht. Also bis der Disney Plus Start in Deutschland war erst im März. Der Streamingdienst selber ist ja im November letzten Jahres gestartet. Und dann war ich so, okay, ich guck mal bei meinen üblichen Quellen TM, ob ich das da kriege. Und dann sah ich schon so, deutsche Tonspur, nanu. Und in den Niederlanden lief das ja auch schon. Dann hieß es irgendwie, ja, wenn irgendwie Zeug in den Niederlanden verfügbar ist, dann ist da auch gerne schon die deutsche Synchro mit drin. Und so, oh ja, dann gucke ich das schon mal. Und hab dann auch dem Rolf Stockmann ja hier schon zur ersten Staffel grob auf dem Kongress letztes Jahr einen kleinen Podcast aufgenommen, wo wir spoilerfrei so ein bisschen über die erste Staffel gesprochen haben und hab's dann auch nochmal im März geguckt, wo es dann interessanterweise auch nochmal in diesem wöchentlichen Rhythmus in Deutschland lief. Und ja, jetzt hatten wir dann insgesamt gar nicht so eine lange Wartezeit bis zur zweiten Staffel, die ja, ich glaube im März waren sie mit den Dreharbeiten fertig, dann schon jetzt im Oktober kam. Und tatsächlich, ja, wird wie angekündigt und ohne Verzögerungen durch Corona oder so zum Glück uns pünktlich schon erreicht hat und von dem grauen Alltag errettet hat. Und auch so ein bisschen Disney errettet hat und das Star Wars-Universum errettet hat, könnte man sagen, oder?
Das Star Wars-Universum, glaube ich, wäre auch so weitergelaufen. Bei Disney war es. Das ist sehr interessant, wie die Dinge manchmal so zusammenfallen. Dinge, die man unmöglich planen kann. Disney macht ja gerade eine der größten Häutungen durch, die es in der Konzerngeschichte seit dem Tod von Disney und Roy Disney gegeben hat. Und zwar nicht nur, dass sie ihren CEO ausgetauscht haben. Ja, der war lange Zeit, zwar schon hieß es, der wird jetzt irgendwann mal seinen Abgang machen, aber das kam dann doch plötzlicher, als alle gedacht haben, im März, glaube ich, oder im Februar war es diesen Jahres. Und dann, ziemlich genau, ich glaube eine Woche später oder zwei Wochen später, als das verkündet worden war, dass es da also einen Wachtwechsel gibt, brach dann die Pandemie aus, also Pandemie im Sinne von amtliche Pandemie, ne? Und vorher waberte das so, wird das ernst, wird das nicht ernst. Und dann musste Disney ja auch relativ schnell alle seine Parks schließen, in Europa früher als in den USA. Und das ist ja ein Zustand, der jetzt gerade in den USA bricht die Pandemie jetzt gerade, also die zweite Welle, die irgendwie eine Verlängerung der ersten war jetzt erst so richtig aus. Also die Kreuzfahrtschiffe wurden gestoppt von Disney, die Parks wurden geschlossen. In Europa hat jetzt also Disney Paris verkündet, dass also anders als ursprünglich geplant zu Weihnachten die Parks nicht geöffnet werden, sondern geschlossen bleiben. Das geht dann gleich in die verlängerte Winterpause, wo sie sowieso immer im Februar das oder im Januar geschlossen haben nach dem Weihnachtsgeschäft, um die Karussells neu anzumalen und neu zu lackieren und wieder instand zu setzen. Das hat auf der Bilanz, nicht Pressekonferenz, oft bei den Quartalszahlen letzte Woche bei Disney so richtig miese gegeben. Die haben wohl Einbrüche von, nagelt mich nicht fest, aber ich glaube 60% alleine durch das Parkgeschäft.
Ja.
Und noch dazu eben dieser gigantische Umbau von dem klassischen DVD-Videogeschäft auf Streaming. Vor einem Jahr genau, im November letzten Jahres ging es ja los. Das sind verdammt viele Dinge, also richtige dicke Bretter, die Disney da jetzt gleichzeitig bohren muss. Und da kam der Mandalorian, glaube ich, wie so ein Geschenk, weil ohne diese Serie, glaube ich, wäre Disney in echte Probleme geraten. Die rund 70 oder 74 Millionen Abonnenten, die man jetzt weltweit durch das Ausrollen des ersten Streaming-Dienstes von Disney gehabt hat, die hat dieser Konzern in diesem Jahr bitter nötig gehabt. Das war damals noch so eine, ja, mal gucken, so, wir stecken uns ein sportliches Ziel von so und so viel Abonnenten. Jetzt hängen die richtig von diesen, wie soll man sagen, Nice-to-have-Einnahmen, hängen die richtig auf Gnade und Verdeih ab. Die haben zigtausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Parks feuern müssen. Das Kinogeschäft ist zum Erliegen gekommen. Mandalorian ist auf einmal wirklich so der Retter gewesen in dieser nicht vorhersehbaren Katastrophe.
Ja, das glaube ich auch. Ja, also, ja, ich überlege gerade, es gab jetzt. Ja, doch, Mandalorian war eigentlich so das große Startzugpferd von Disney Plus. Hey, irgendwie noch ein paar andere Serien. Ich weiß auch, dass die siebte Staffel The Clone Wars kam ja im Februar noch, aber das ist ja dann schon kleinere Zielgruppe. Und der Rest ist wahrscheinlich so, oh ja, ach guck mal, die Simpsons haben sie ja auch, weil ja, sie haben ja im letzten Jahr Fox gekauft. Und ja, jetzt kann man auch mal irgendwie endlos alle Staffeln Simpsons gucken. Nebenbei. Was klingelt im Hintergrund?
Entschuldigung.
Ja, kannst gerne gehen.
Ich gehe.
Da kam gerade der Umschlag vom Herrn Disney, ne?
Mein Baby Yoda kam gerade an. Das ist, glaube ich, also wo waren wir gerade?
Ja, bei also was Disney sonst noch im Angebot hat mit Disney Plus. Also halt, ja, wie gesagt, also was Fox so hat, so nach und nach. Die ganzen Disney-Zeichentrickserien, dann natürlich auch so die ganzen Star Wars-Filme, die es dann überhaupt auch erstmal irgendwie in einem Streaming-Dienst gab und ja, halt lauter anderes Zeug. Und das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, dass man jetzt so den ganzen Disney-Kram, Marvel, Star Wars und wie gesagt Fox an einem Ort hat und nicht irgendwie für die Serie muss man den Dienst abonnieren und für die Serie und die ersten drei Staffeln brauchst du irgendwie den Dienst, sondern du hast jetzt einen großen Dienst, in dem ziemlich viel versammelt ist, was sonst entweder vorher gar nicht gab oder eher so versprengt war und wo immer so ein bisschen Rätselraten war, wo kommt wohl das und wo läuft irgendwie das und ja, das ist so, glaube ich, eine der großen Stärken von dem Dienst und muss man ja auch sagen, er funktioniert gut, also gibt ja so Anbieter, die kriegen das irgendwie nicht hin, das ist geil und ja, also.
Ja, nicht nur technisch ist der wirklich hervorragend aufgesetzt und funktioniert also ja nicht nur in den USA, sondern auch in allen anderen Ländern anscheinend problemlos. Was Disney hier gemacht hat, das kann man gar nicht an Bedeutung kleinreden. Das ist ein fundamentaler Wechsel von der gesamten Firmenpolicy. Man muss sich das ja mal vorstellen. Ne? Man hat ja früher, also ich weiß nicht genau, ich bin ja schon ein paar Jahre älter, man hat sich ja früher alle Filme als VHS gekauft. Ne? Mhm. Und dann hat man ja später, wenn man dann Kinder hatte, die gleichen Filme nochmal gekauft, aber dann auf DVD. Das heißt, man hat plötzlich also einen und denselben Film, also König der Löwen, glaube ich, habe ich insgesamt dreimal gekauft in meinem ne? Weil später dann auch auf Apple iTunes haben wir uns König der Löwen, ne? Da liegt irgendwo noch so eine vergammelte VHS irgendwo im Keller, wollen wir die wirklich irgendwie schauen oder gibt es das Gerät gar nicht mehr, komm, kaufen wir uns nochmal für 9,99 irgendwie gerade im Angebot. Und dann habe ich mir dreimal den gleichen Disney-Film gekauft und zu Recht ist ein guter Film und wenn die dann dreimal Kasse machen, sei es drum, man kriegt ja auch was dafür. Und jetzt hast du die halbe Bibliothek von Disney mehr oder weniger für, weiß ich nicht was, 6,99 glaube ich kostet es, im Monat. Und dafür hättest du früher noch nicht mal die Leihgebühr bei Blockbuster bezahlen können mit den zwei Tagen Überziehungszinsen, die du dann zahlen musstest, weil du es vergessen hast zurückzugeben. Ja, also das ist sensationell. Das ist schon ein All-In-Gehen irgendwo und natürlich auch, es kam gerade noch zur letzten Minute, muss man sagen, weil ich glaube, wenn Disney jetzt der vierte oder fünfte Streaming-Dienst geworden wäre, der also hinter Netflix und Amazon Prime an den Start gegangen wäre, nehmen wir mal an, irgendwie, ne, so, es gibt ja dann noch HBO Plus und andere Dinge. Peacock ist jetzt, glaube ich, noch in den USA gestartet. Mhm. Dann wäre es vielleicht ein bisschen eng geworden, weil die Frage natürlich auch der Streaming-Müdigkeit ist eine Frage, wie viele Abos kann man sich eigentlich im Monat überhaupt leisten, auch finanziell, ne? Dass man sagt irgendwie, okay, also Netflix ist sowieso gesetzt, Prime kriegt man vielleicht noch mit den Paketen noch irgendwie mit, aber wie viele Streamingdienste wärst du bereit, stattdessen noch aufzunehmen? Und wir haben es ja gerade auch gesehen, die ersten fliegen, trägt schon aus der Kurve, Quibi ist mit einem großen Sprung wie ein Tiger gestartet und nicht mal wie eine Miezekatze auf dem Boden der Realität zerschellt. Und zwar so krachend und mit so einer, wie soll man sagen, in einer solchen Geschwindigkeit, dass viele noch nicht mal mitbekommen haben, dass es Quibi jemals gab.
Ja.
Und das ist, da schließt sich der Kreis, da steckt ja auch ein ehemaliger Disney-Mensch dahinter, Katzenberg, der war ja auch, hat ja auch seine besten Jahre bei Disney gehabt.
Ja. Ja, und ansonsten, um mal wieder zum Mando so ein bisschen zu kommen, was glaube ich auch eine gute Entscheidung war, nicht nur Jon Favreau da mit dran zu setzen, der jetzt über 10 Jahre bei Marvel zugeguckt hat, sozusagen, wie man ein großes Film-Franchise aufbaut und nach sehr vielen Filmen zu einem fulminanten Finale führt, sondern halt auch Dave Filoni dran zu setzen, der ja die bisherigen Serien auch begleitet hat, also The Clone Wars natürlich.
Clone Wars, genau, Showrunner.
Genau, Rebels auch weitergemacht hat und da wirklich ein Händchen entwickelt hat für Geschichten erzählen über einen großen Bogen. Und The Clone Wars ist ja als eigentlich so für Jugendliche und Kinder gestartet und irgendwann haben sie gemerkt so, das Zielpublikum besteht auch aus den älteren Star Wars Fans. Das merkt man hin und wieder, wenn man das guckt und nachdem das ja abgesetzt wurde für die neue Serie Rebels, die ja auch nicht schlecht war, mit 4 Staffeln schön abgeschlossen, gab es ja dann noch eine 7. Staffel. Mich wirklich interessieren würde, wie das zustande kam. Wahrscheinlich ist Dave Filoni jeden Tag in das Büro von Kathleen Kennedy gerannt und hat gesagt, ich will noch eine Staffel. Und irgendwann hat sie gesagt, ja komm, hier hast du Geld, gib Ruhe, geh, mach. Weil, so ich das in Erinnerung habe, gab es Bücher bis eine 8. Staffel irgendwie da, um Geschichten zu erzählen. Und ja, haben einen ziemlich guten Abschluss der Serie und Aufschluss zu Episode 3 gemacht, was man sich gar nicht hätte vorstellen können irgendwie. Und dann mit dem Mandalorian jetzt da eine Geschichte zu erzählen, so ja, so ein bisschen abseits von den Hauptfilmen, so, spielt ja so knapp 5-6 Jahre nach Return of the Jedi. Und ja, so ein bisschen so die Geschichte der Mandalorianer zu erzählen und dem Mythos und irgendwie Action war, glaube ich, auch eine sehr gute Entscheidung, sich Baby Yoda einfallen zu lassen. Dieses wirklich knuffige Tierchen, was jeder kennt, der die Serie auch nicht gesehen hat. Also ich glaube, jeder weiß irgendwie, wer ist das? Ja, hier ist doch dieses Baby Yoda, oder?
Das wird ein Meme für die Ewigkeit bleiben, glaube ich. Und für die GIF-Datenbanken oder GIF-Datenbanken wahrscheinlich ein Evergreen im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, und also es ist wirklich super niedlich, der Kleine auch. Und ja.
Allein für Weihnachten. Ich meine, was hätte Disney denn dieses Jahr bitte verkauft, ohne Parks, ohne großen Kinofilme? Ja. Weißt du noch, wie die Dinge, wie mit was für einem riesen Werbeaufwand die versucht haben, Zeichentrick, den Realfilm umzusetzen, in China spielt. Komme ich auf den Namen nicht. Die Kämpferin, die zum Mann.
Mulan,
ne? Ist ja krachend durchgefallen. Das haben sie versucht für 30 Euro, glaube ich, zu verkaufen über Disney Plus. Und kein Mensch hat über Mulan gesprochen in diesem Jahr. Das sollte ja deren großer Kassen-Box-Office-Hit werden dieses Jahr. Und dann kommt Baby Yoda und stiehlt ihm die Schau. Hatten die wahrscheinlich gar nicht auf dem Plan, weil die ganzen Spielzeuge, die sie jetzt noch schnell irgendwie ins Weihnachtsgeschäft gepresst haben, da haben sie wahrscheinlich irgendwie nochmal irgendwelche, die ganzen Mulan-Puppen Baustraßen umbauen müssen, um da aus Mulan-Figuren dann noch irgendwie Yoda-Ohren zu ziehen. Das haben die gerade mit Ach und Krach noch fertiggestellt, dass wir jetzt die ganzen Sprechpuppen von Yoda noch kriegen und hast du nicht gesehen, da gibt's ja, glaube ich, jetzt 20, 30 verschiedene Fassungen von Baby Yoda. Ich habe mir auch schon zwei bestellt.
Ich bin noch drum herum gekommen, also noch Merch frei sozusagen. aber ich habe schon gesehen,
so für guten Zweck, das ist, um Disney zu retten.
Ja? ich habe schon mit den.
Vor Weihnachten sollte man immer ein großes Herz haben, ja. Und in notgekommene Organisationen oder auch Firmen, so ein Mittelständler wie Disney, finde ich, da kann man schon mal unterstützen.
Stimmt, ja, genau. Ja. Ja, meine nächste größere Investition soll jetzt eigentlich ein Monitor werden. Mal gucken, wie großzügig das Weihnachtsfest
ist. Für den Computer oder für Serien?
Für den Computer eher. Also für meinen Mac und so nebensächlich noch ein bisschen für die PlayStation, für die Vierer. Und ich habe aber mit den
Steigst Lego. Steigst du um auf die 5? Oder gar eine Xbox?
Tatsächlich habe ich vom Preis her eher so gedacht, vielleicht hole ich mir mal
die kleine Xbox. Bald
die kleine Xbox, genau. Mhm. Mal so zum Reinschnuppern, ja, weil so an bisher announceden Exklusivtüren von einer PS5 ist jetzt nichts dabei, was mich gereizt hat, so, ja, okay, Gran Turismo, gut, das rennt nicht weg. Der Horizon Forbidden West soll ja wohl auch für die PS4 kommen.
Halo lässt auf sich warten.
Und
kommt das im Frühjahr?
Ja, und dann irgendwie mal vielleicht so ein Forza auf der Xbox angucken und ja, wahrscheinlich bis da die großen Sachen da sind, gibt es auch irgendwie ein nettes Bundle oder so und der Straßenpreis ist gesunken und ja, außerdem ist ja die PS4 auch riesengroß, die würde gar nicht hinpassen. Also ich würde wahrscheinlich hinpassen, aber dann könnte ich meine...
Die 5er?
Ja. Könnte ich wahrscheinlich die Lego-Autos, die hier momentan auf die 4er stehen, gar nicht draufstehen, die runterrollen.
Kann man die auch hinlegen? Ich dachte, die stellt man so auf wie so eine Vase.
Ja, man kann die auch hinlegen. Also das gibt der Fuß wohl auch her. Aber ja, dann hast du halt eine nicht gerade Oberfläche, sondern halt irgendwie sowas Gewölbtes, wo du nichts draufstellen kannst.
Und ein irrer Staubfänger, habe ich gehört. Mhm. Und das Schwarz zwischen diesen zwei futuristischen weißen Platten, das soll also ein Fingerabdruck Freund sein. Das muss wirklich so ein Ding sein, da darfst nur an den weißen Rändern anfassen, weil sonst kriegst du die Fingerabdrücke nicht mehr von der.
Ich habe neulich ein Bild gesehen von einem vom PS5-Controller, wenn man geguckt hat, so, seht ihr das auch? Und dann war irgendwie der Sony-Schriftzug wirklich ein Mü versetzt zu dem mittigen USB-C-Anschluss und auch noch so ein kleines Mü schräg sozusagen, also nicht ganz horizontal ausgerichtet.
Das war schon das Hologramm, was sie schon für die nächste Generation vorbereiten, dass du dann das Ganze auf die Netzhaut projiziert bekommst und gar nicht mehr da ist. Mal den schönen Prototypen. Ja, nee, also ich weiß nicht genau, nochmal zurückzukommen auf Mandalorian, aber jetzt ist bald Weihnachten, deswegen muss man ja auch über den ganzen Weihnachtsmerch sprechen. Ich glaube, die Serie hat auf ganz vielen Ebenen Disney gerettet und diesen Übergang von dem klassischen Analog-Disney hin zum digitalen Streaming-Disney geebnet. Und da kann man, glaube ich, Jon Favreau und wie sie nicht alle heißen, gar nicht genug danken. Also Disney sollte das zumindest, weil ich glaube nicht, dass man ursprünglich damit rechnen konnte, dass das so ein Mega-Erfolg wird. Also ich weiß nicht, hast du irgendwas gehört davon, dass Mandalorian, ja, es sollte eine Exklusivserie für Disney Plus, nee, ich glaube sogar Disney Plus hatte die gar nicht für Disney Plus ursprünglich vorgesehen. Gab es da nicht so eine Geschichte, dass sie das erst im Nachhinein entschieden haben, dass das dann als Exklusivinhalt zu Disney Plus wandern sollte?
Das weiß ich gar nicht.
Wie auch immer.
Ja,
es war jedenfalls im Nachhinein ein Glücks- oder ein Schicksalswink, weil also die 70 Millionen, also ich hätte mein Disney Plus, würde ich ohne Mandalorian nicht verlängern. Definitiv nicht. Weil die ganzen Filme kenne ich in- und auswendig, meine Kinder sind fast aus dem Haus und die Avengers machen auch ja nur bis dahin irgendwann mal Sinn und also das alleine, da habe ich mit Netflix und mit Prime schon genug zu gucken und dann habe ich auch noch Disney Apple Plus ja die ganze Zeit jetzt auch, wo ich die erste gute Serie endlich, über die hätten wir eigentlich sprechen sollen,
Ted Lasso. Ja, habe ich auch noch nicht gesehen, die steht auch auf meiner Liste noch.
Das ist die erste gute Serie, die Apple auf seiner ganzen Plattform losgelandet hat. Der Rest ist wirklich nett und bemüht, aber da merkt man, wie Apple einfach nur das Publikum und die Produktion und den Regisseur und die Ausstattung einfach mit Geld ertränkt hat. Und dann kommt natürlich auch was einigermaßen Ordentliches bei rum. Aber Herz, Seele und Liebe und Storytelling, die nicht einfach nur erkauft war, die hat sich zum allerersten Mal bei mir, und ich bin kein Fußballfan, bei Ted Lasso eingestellt, wo ich gesagt habe, das ist eine Serie, die hat Netflix-Niveau und Format und eben auch Herz.
Ja. Ja, das ist halt so ein weiteres Produkt in Apples Portfolio und ja, sie haben halt Geld über und können das so machen und ja, ne.
Aber kennst du das? Und das ist, ehrlich gesagt, finde ich das ein bisschen beruhigend. Also, das hat auch mit Mandalorian zu tun, finde ich, dass es eben manchmal nicht reicht, einfach nur Geld auf etwas zu werfen, sondern dass du auch Leute brauchst, die diesen Stoff leben, die diesen Stoff atmen, die genau bei den Details ganz, ganz, ganz akribisch werden und sich nicht einfach nur, wie soll man sagen, auf so 0815 Ware, ne, ein bisschen so die üblichen Drehbücher, die nach immer gleichen Rezept gestrickt worden sind. Und hier siehst du, wie Design, Kunst, Technik, Fans von dem Star Wars-Universum und eben ein solventer Geldgeber und Auftraggeber zusammenkommen und dann geschieht Magie.
Ja.
Und ich glaube, beim Mandalorian ist das genau, können wir das beobachten. Jeder und jede, die diese Serie gesehen hat aus meinem bekannten Freundeskreis, war sofort gehookt.
Ja, also gerade auch die letzte Folge war wieder voll mit so winzigen kleinen Details und Anspielungen Einer der beiden Rebellenpiloten aus den letzten Folgen war zum einen Dave Filoni selber, und es gibt dieses schöne Bild auf Reddit, der sagte hier, ja, nette Anspielung an Dave Filoni hat das Franchise von Disney so ein bisschen mit der Serie gerettet und rettet hier in der Szene den Mando. Der andere ist in der kanadischen Star Wars Fanclub, also in der Vader's Fist da drin, und auch die beiden Stormtrooper aus der Szene der letzten Folge der ersten Staffel waren Fans in ihren Kostümen, die sie halt zusammengetrommelt haben, weil ihnen irgendwie das Budget damals für die Serie ausging oder was.
Das wusste ich nicht.
Hervorragend. Und ja, was du aber sagst, man spürt in jeder Pore irgendwie, dass da ganz viel Liebe drinsteckt, dass da Fans am Werk sind.
Auch der Cast ist großartig.
Ja, der Cast ist großartig.
Plötzlich taucht ein Werner Herzog auf.
Ne? Ja. Und oder ein Titus Welliver für eine Folge.
Genau, Bosch. Großartig. Oder Bill Burr, ja, großer Komiker.
Ja, ich kannte den aus Breaking Bad und war so, den kenne ich. Ah, super.
Toll. Genau, und du hast auf einmal wirklich, denkst du dir, ja, und diese kleinen Cameos und Dinge, Giancarlo Esposito, ne? Breaking Bad, der spielt mittlerweile, ich glaube, in 3 oder 4 Serien immer den Bösewicht. Ist dir mal aufgefallen?
Ja, bei The Boys, zweite Staffel, hat er auch
mitgespielt. The Boys, genau.
Ja, nicht so im Vordergrund aufgrund einer anderen Figur, aber
The Boys, Breaking Bad, jetzt eben bei Mandalorian. Ich glaube, es gibt noch eine 4. Serie, wo war denn das?
Ja, bei der Call Saul natürlich noch, aber ja, ich habe irgendwas anderes noch. Ja, genau, es gab noch ein, zwei andere Serien.
Ich glaube, warte mal, diese Märchenserie, glaube ich, wie hießen die nochmal? Once Upon a Time, Once oder sowas, glaube ich, spielt da auch irgendwo mal einen Bösewicht in einer Folge oder so. Aber nagel mich dann nicht fest. Man sieht den plötzlich irgendwo überall.
Ja,
ich habe immer das Gefühl, irgendwie, wo hat denn der noch nicht mitgespielt? Und der hat da echt einen Lauf. Und natürlich jedes Mal, auch wenn du ihn jetzt in so einer, nicht Stormtrooper, aber in so einer Uniform siehst, dann denkst du auch irgendwie, boah, das passt leider auch verdammt geil, ne?
Ja.
Also,
das ist gemacht dafür, ja.
Der hat so eine ganz Better Call Saul natürlich im Spin-off mit drin. Ich schau gerade noch, ob ich auf die Serie komme.
Was natürlich auch beim Mando großartig ist, der Soundtrack von Ludwig Göransson.
Oh, ganz groß. Dieses Horn, dieses großartig.
Ja, das Theme von Moff Gideon, der Giancarlo Esposito spielt, finde ich großartig. Dann plötzlich in der Einfolge das Metal-Gitarren-Riff, was man hört, oder so, was ist das? Und wie geil. Und der auch für zum Beispiel Black Panther Soundtrack gemacht hat oder jetzt aktuell Tenet.
Ach, daher kennt man das, okay.
Genau. Lauter so Sachen, so wo man dann so reinhört und dann, stimmt.
Weißt du, was ich immer großartig finde? Und das sind auch wieder so diese kleinen, wie soll man sagen, Dinge, die es eigentlich nicht braucht, und gerade deshalb braucht es sie, weil man wirklich die Liebe zu dieser Serie, und zwar sind das immer diese Abschlusszeichnungen am Ende.
Oh ja, die Art Szenen,
ja, großartig. Szenenfotos.
Einmalig.
Und ich könnte mich gar nicht satt sehen. Ich habe mir schon oft überlegt, davon ein Screenshot an die so auf 2x1 Meter auf die Wand ziehen und an die Wand hängen. Das ist echt ganz großes Kino. Und ja, das kostet dann wieder 2,50 Euro oder 2,50 Dollar mehr natürlich, um so eine Serie herzustellen. Gerade am Ende, wo die meisten schon irgendwie gleich in die nächste Folge springen und man sieht das gar nicht. Aber das ist wirklich so ein Moment für mich, wo ich das Ding immer ausschalte, diese Vorwärtsfunktion, wenn ich dann 2 oder 3 Folgen am Stück binge. Weil ich möchte A, die Musik hören und B, diese Bilder sehen.
Ja, das fand ich auch bei den ersten Folgen, wo ich dachte, wow, das ist ja Wahnsinn. Und das sind ja wirklich auch Artworks. drin und ja, also übrigens die Spinne aus einem der letzten Folgen.
Diese aus dem verschneiten,
genau, Untergrund-Dings. Genau, von dem verschneiten Planeten. Das war auch ein Artwork von, also Ralph McQuarrie, der für die ersten Star Wars Filme sehr viele Artworks gemacht hat. Die findet man zum einen immer wieder in irgendwelchen Sachen, aktuellen Sachen von Star Wars, und diese Spinne war auch für ein Artwork aus dem ersten oder zweiten Star Wars Film tatsächlich, die man da wiederverwendet hat. Man kann auch mal googeln, Ralph McQuarrie Artwork von Chewbacca, der sieht ja noch ganz anders aus, und wenn man Rebels gesehen hat, denkt man so, Moment, der kommt mir bekannt vor, der sieht ja aus wie wie das andere Zottelvieh, sag ich jetzt mal, von Rebels. Der nicht Wookiee, ich habe seinen Namen gerade vergessen, egal. Und ja, also wirklich, das lebt und atmet aus jeder Pore diese Serie. Und Giancarlo Esposito hat ja auch gesagt, dass sie die Serie so, oder zumindest was er gesagt hat, klang das so, als wenn die Serie auf so mindestens 4 Staffeln irgendwie angelegt ist und sie jetzt erstmal so was, ein bisschen so Geschichten vor sich hin erzählen und so ein paar Grundstellen legen und dann, ja, die Story sich erst so in den kommenden Staffeln dann so richtig entfalten soll.
Wie hast denn du das eigentlich, weil das ist etwas, was ich mich immer gefragt habe, das ging so, so ab der Mitte der ersten Staffel und los, und das hat sich jetzt bis zur aktuell letzten Folge der zweiten Staffel fortgesetzt, dass die, der Aufbau der ganzen Geschichte ja im Grunde genommen immer abgeschlossene Einzelepisoden sind. Man kann jederzeit einsteigen und man hat im Grunde genommen nichts verpasst, außer vielleicht, dass Baby Yoda irgendwie da ist und irgendwo hin muss, also zu seiner Family oder so, seinem Heimatplaneten. Aber ne, Mando wird dann wirklich jede Folge mit einer neuen Mission betraut, die er dann übernehmen muss, um dann letzten Endes Yoda, Baby Yoda dann irgendwie nach Hause zu bringen. Und die besteht ja natürlich heroisch jedes Mal. Und es endet immer damit, dass er dann halt weiterfliegt auf dem Weg halt, um Baby Yoda nach Hause zu bringen.
Ja, bei Radio Tatooine, in der Star Wars Podcast, da wurde es auch diskutiert, dass so ein bisschen Kritik aufkam, so ja, irgendwie ist es ja immer dasselbe und irgendwie macht so einen Job und so, ja, was du halt gerade beschrieben hast. Und da sagten dann auch einige, und dem schließe ich mich an, so, ich finde das nicht schlecht, ich könnte das endlos gucken. Also und
ja, vor allem, weil jede Folge ja anders als jetzt beispielsweise bei, weiß ich nicht, Walking Dead oder so etwas, jede Folge wirklich in eine komplett neue Welt verbeamt. Ne? Also mal auf dem Eisplaneten, dann irgendwie unter Wasser, dann irgendwie eine Folge, die war fast schon wie ein Theaterstück, ne, fast schon wie so ein Kabinettstückchen, wo sie auf diesem Gefangenenraumschiff sind,
ja,
und die ganze Folge über quasi nur durch Gänge laufen und sich und das hatte fast schon was wie so manche Theaterfolgen von Breaking Bad, er mit seinem Schüler auf in der Meth-Küche hockt, ja, und eine geschlagene Folge lang 45 Minuten eine Fliege jagen.
Ach ja, die fand ich ganz furchtbar. Ja.
Ja, natürlich, aber das war ja auch so ein Kammerstück, ne? Das war auch eigentlich etwas, was man im Theater hätte aufführen können.
Bottleneck-Episode, beziehungsweise so Kammerspiel. Halt, so.
Genau so. Und das ist bei Mandalorian ja insofern ähnlich. Also wir haben da Gott sei Dank nicht so viele Theaterfolgen, aber jede Folge entführt einen sprichwörtlich in völlig neues Setting, völlig neues Universum, und da spielen sie halt auch diese gigantische Möglichkeit, die sie durch diese neue Hintergrund-Screen-Technik gebaut haben für die, genau für diese Serie, weil ich konnte es fast nicht glauben, als ich mir das Making-of angesehen habe, dass 80-90% aller Szenen wirklich in ein und demselben Studio mit den ein und demselben Hintergrundbildschirmen gedreht wird, auf die dann in anders als in großen Kinoproduktionen kein Greenscreen ist, sondern auf dem dann real in Realgröße 360 Grad dann der Planet gebeamt ist. Der sich dann auch bewegt, je nachdem, wie die Kamera zu den Schauspielern steht und dann eben diese Hintergrund-Szenerie, aber real eben nicht durchgestanzt, sondern real gefilmt wird, was den SchauspielerInnen natürlich die Chance gibt, viel mehr mit dem Hintergrund auch zu agieren und zu interagieren, weil sie auch real sehen, mit welchen virtuellen Viechern sie da gerade kämpfen.
Ja, genau. Und vor allem auch halt die Lichtsituationen hast du schon drin. Und ja, wie du es gerade gesagt hast, die Schauspieler sich ganz anders in ihre Rolle versetzen können,
weil sie genau, das schon die Lichtsituation vor Augen haben. Die Lichtsituation nur ganz kurz. Ich meine, für alle diejenigen, die irgendwie jemals was gerendert haben auf ihrem Rechner. so eine Hochglanzrüstung wie ein Mandalorian, wo man dann also im Nachhinein dann auf die Rüstung dann die veränderten Lichtbrechungen und Effekte irgendwie drauf pinseln muss, Frame für Frame in 4K. Das kann so ein kleines MacBook schon mal ein bisschen strapazieren.
Ja, Minutenweise Matrix, haben sie, genau, Minutenweise Matrix besprochen, den ersten Film. Und da waren sie dann bei der einen Szene, haben sie dann drüber erzählt, dass es damals wahnsinnig aufwendig war, das Keying zu machen, weil ja Trinities Ledermantel so Lackfarben ist und da sich auch alles spiegelt. Und da hat auch ganz doll geflucht, ne, Post. Und ja, also es gab auch keine Mando-Folge bisher, wo man sagt, oh, da aber, also bei den Effekten, da sieht man irgendwie, das nichts als großartig aus, sieht fantastisch aus, also auch das Look and Feel. Sie haben auch ganz, ganz viel verwendet aus, ja, so vom Szenenaufbau her und alles, teilweise auch so kleine Szenen oder Requisiten aus Rogue One und dem Solo-Film. Und Trivia noch zu der Gefängnisschiff-Folge übrigens, der Rebellenpilot, das war Matt Lentner, das war der Synchronsprecher von Anakin in The Clone Wars.
Sehr schön.
Hab ich auch nicht gewusst. Ich habe es dann im Nachhinein auch auf Reddit gelesen, weil ich auch die Serie auf Deutsch war. Ansonsten im Englischen hätte man es wahrscheinlich raushören können, aber ja. Und ja, das jetzt in der letzten Folge, wo wir ja Katie Sackhoff sehen als Bo-Katan, die übrigens dieselbe Rolle auch schon in Star Wars Rebels und Clone Wars gesprochen hat. Da haben sie ja auch wieder so eine, der Mando kommt wieder auf den Planeten, muss irgendwie was tun, damit er weiterkommt, und haben aber dann an der Stelle doch dann die Geschichte wieder ein bisschen vorangetrieben und haben wieder Moff Gideon auf den Plan gebracht mit seinem Dunkelschwert. Und ja, nebenbei noch erzählt, der Mando ist übrigens bei einer radikalen Gruppe von den Mandalorianern aufgewachsen, so, ups. was ja so im Nebensatz fällt, ne, mit diesem Mandalorianer nehmen ihren Helm nicht ab und.
Ach so, ja. Er war so ein Ultra, ne?
Ja, genau. Also er wurde halt so erzogen, ne?
Und Mando
so,
Ultra.
Genau, so das ist das halt. Und
aber sag mal, entschuldige, du kennst dich da besser aus als ich, weil bei mir schon. Hat er nicht in einer Folge der ersten Staffel seinen Helm abgenommen?
Ja, als er alleine war. Also er hat eine Folge, in der er im Dorf war, wo er gegessen hat.
Genau, im Dorf. Und warum, also das hat mich so ein bisschen geflasht, weil ich gedacht habe, irgendwie, Spätestens nach der dritten Folge hätte ich gedacht, wir werden ihn nie zu Gesicht bekommen, außer er stirbt und dann nimmt er zum allerersten Mal dann seinen Helm ab.
Ja, nee, er sagt ja, er nimmt nie in Gegenwart von anderen den Helm ab, von anderen
Lebewesen. Das ist schon klar, aber ich dachte, das wäre auch so ein Seriending gewesen, dass man das dann halt auch so zum Kult macht, dass man ihn dann nie sieht oder dass man dann immer irgendwie einen Gegenstand sieht, auch wenn er ihn abgenommen hat, wo man ihn dann halt zufällig gerade halt nicht ganz im Bild hat oder so.
Genau, weil in der letzten Folge ist es, wo er seinen Helm abgenommen bekommt von dem IG-11 Druiden da.
Genau,
wo er repariert wird. Giga-Druiden, weil er ja meinte, ich bin ja gar kein Lebewesen, ich bin ja ein Roboter. Das wäre ein großartiger Moment gewesen, wenn Disney bis dahin geheim gehalten hätte, wer den Mandalorianer spielt. Ne? Also wenn sie bis dahin irgendwie mit verdeckten Karten gespielt hätten. So, sagen euch nicht, wer der Darsteller ist, dann hätte man so, oh, guck mal, der Pedro Pascal, so ein Wow-Moment kurz gehabt. Ich glaube mal, sie bleiben erstmal dabei. Da wurde auch schon drüber diskutiert, ist natürlich auch eine prima Möglichkeit, den Schauspieler auch auszutauschen, wenn es irgendwie nicht passt. Ja. Da gab es ja auch angeblich Gerüchte, dass sie dich da irgendwie im Clinch liegen, aber kommen irgendwie aus fragwürdigen Quellen. Ist tatsächlich eine Möglichkeit, den Schauspieler unten drunter auszutauschen. Aber ich glaube,
kriegen sie besser hin als, klar, vor allem du hast ja dann in der vierten Staffel spätestens, wenn du sagst, dass es vier gibt, schon mindestens, hast ja schon vergessen, wer wie der mal aussah in der ersten Staffel.
Genau, und ja, ich denke mal, dass das werden sie sich wirklich aufheben und also wir da dran festhalten sozusagen, ne, an diesem, wie er erzogen wurde. Also er gehört halt zu den Kindern der Watch, und die Watch oder die Death Watch war so eine recht extremistische Söldnertruppe, die so den alten Weg der Mandalorianer einschlagen wollten. Also eigentlich die Mandalorianer so ganz früher in der Star Wars Geschichte so ein recht relativ kriegerisches Volk gewesen. Und irgendwann haben sie sich mal entschieden, den etwas friedlicheren Weg einzuschlagen. Und da gab es natürlich welche, die den alten Weg weiter verfolgen wollten und dann halt die einen etwas mit einer etwas radikaleren Einstellung als die anderen. Und die Kinder der Watch sind dann, so wie es ihm ja auch passiert ist, Kinder, die eingesammelt wurden, gerettet wurden und dann eben von den Mandalorianern großgezogen wurden. Eine Theorie, die Ralf auch bei der Besprechung der ersten Staffel hatte, das noch nicht so ganz widerlegt, aber dass er hat ja diese Flashbacks von seiner Rettung, wo man ja irgendwie sieht, seine Stadt wird angegriffen und dann sieht man da auch Superkampfdruiden, die da die Stadt angreifen und dann halt eben wie er von Mandalorianern gerettet wird und da war so die Theorie von Reifen, vielleicht hat er die Änderungen nicht ganz korrekt abgespeichert und die Mandalorianer selber haben die Stadt angegriffen und der wurde halt einfach nur eingesammelt. Einer von vielen.
Ja, das ist gut, da kann man im Drehbuch nachher nochmal alles draus machen. Aber was mir bei der Szene ehrlich gesagt so ein bisschen geschunken hat, weil die wurde ja immer so ein kleines Häppchen über die erste Staffel verteilt und jetzt auch in der zweiten fortgesetzt, war, ich glaube, in der zweiten Folge der zweiten Staffel oder der dritten Folge der zweiten Staffel, ich weiß es nicht, in der zweiten Folge war es, glaube ich, sieht man dann, also die ganze Sequenz mal so am Stück, ne? Also wie die Eltern ihn dann so durch die Straße, zerbombte Straße irgendwie scheuchen und sagen, und jetzt versteck dich da in diesem Kellerverschlag. Und diese Szene dauert so gefühlt eine Minute.
Ja.
Und sie wurden, also so wie es geschnitten war, also nicht verfolgt jetzt von einer gegnerischen Macht oder einem Roboter oder einer Drohne oder irgendetwas, sondern sie hatten wirklich Zeit, den Jungen da unten reinzutun und dann die Klappe zu schließen. Und schon Sekunden später macht's zisch, zisch und dann hört man von den Eltern nichts mehr. Wenn du mal anguckst, wie der Junge da gebettet ist, unten in diesem in diesem Versteck.
Hm.
Da hätten zwei Fußballmannschaften reingepasst.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja, das ist so relativ.
Also, wenn ich Papa oder Mama von so einem Sohn gewesen wäre, also ich wäre geneigt gewesen, den nicht alleine zu lassen, sondern mit dem gemeinsam mich da unten zu verstecken.
Ja.
Und also so wie es geschnitten ist, gibt es keinen Grund, warum sich die Eltern, die waren nicht beobachtet, die haben nicht versucht, irgendwie jemanden abzulenken oder weiterzulaufen, um die feindlichen Armeen irgendwo in woanders hinzuführen, sondern die hätten alle Zeit gehabt der Welt, sich mit dem Sohn gemeinsam irgendwie da auf dem Boden zu kauern und die Klappen auch von innen zuzumachen, weil man konnte sie auch von innen öffnen.
Ich guck mir die Szene gerade nochmal an. Ja, das ist große Hektik. Und ja, das war Gefecht im Hintergrund, aber
Also als Eltern muss wirklich ein triftiger Grund sein, warum du dein Kind alleine lässt. Punkt 1. Und Punkt 2, ich kann aus der Abfolge der Szenen nicht erkennen, dass sie verfolgt worden wären, sodass also nicht ein möglicher Grund gewesen hätte sein können. Sie wollen den Verfolger irgendwie in eine andere Richtung locken und vom Kind wegführen.
Mhm.
Das ist mir dann so aufgefallen, gesagt, warum haben die sich da nicht mit unten versteckt? Weil nur 10 Sekunden später war ja dann auch wieder alles in Ordnung. Ne? Also da kamen dann die Mandalorianer und haben da aufgeräumt und haben die Bösen vertrieben.
Ja,
also es ging wirklich nur um 10 Sekunden. 10 Sekunden länger hätten sie sich einfach nur mit dem Kind unten versteckt, wär die Welt in Ordnung gewesen.
Ja.
Ja. Jetzt klingelt es hier schon wieder. Ich weiß nicht, was bei mir los ist heute. Entschuldige mal kurz, kurzer Break. So. Weiter geht's.
Ja. Was ich auch großartig fand, es war auf dem Event des 36C3, da erschien ja dann noch, glaube ich, die letzte Folge vom The Mandalorian Ende Dezember letzten Jahres. Ich habe auch die vorherige Folge nachgeholt und dann kam auch der Ralf schon zu mir und hast du schon die andere Folge gesehen? Ich so, nee, oh, muss irgendwie gucken. Ich so, okay, und meine Anfangsszene großartig. Und zwar dann die Szene, wo da die beiden Stormtrooper auf den Speederbikes sitzen und dann gelangweilt versuchen da das Stück Dose oder Schrott, was da am Boden steckt, zu treffen. dieser Evergreen Gag Stormtrooper treffen nichts, da immer noch mal wieder belegt wurde und dann gucken ihren Mini-Blaster an und schütteln den so und das muss an der Waffe liegen so. Allein das war schon großartig.
Die beiden waren, also die Szene war wirklich hervorragend. Ich habe sie mir auch nochmal angeschaut, nochmal um mein Gedächtnis aufzufrischen, bevor es dann mit der zweiten Staffel weiterging. Und wirklich so, also vor allem ne, in diesem Kostüm, ja, dieser Kluft überhaupt so eine Situationskomik überhaupt hinzukriegen, ja, diese irgendwie so, also es war so schräg. Und so gut und gleichzeitig, ne, da kommt alles, was man sich seit dem ersten Star Wars Film eigentlich immer gefragt hat, so diese ganzen, ne, wie gehen die eigentlich aufs Klo?
Ja.
Alles das war mehr oder weniger komprimiert in diesen furchtbar schrägen Dialog zwischen den beiden.
Ja.
Und wurde ich gefragt, dass wer steckt da eigentlich drunter und wie doof muss man sein, für die zu arbeiten und so. Und dann denkst du die ganze Zeit auch immer. Es war so reduziert auch. Ne? Es waren jetzt gar nicht die Mega-Szene oder so, sondern das waren nur so 3-4 Dialogzeilen zwischen den beiden hin und her. Ich glaube, 2 oder 3 Mal hat man gesehen, wie die da gewartet haben.
Mhm.
Aber das hat's halt echt gebracht. Und das ist halt auch wieder so ein Ding, das kriegst du nicht in jeder Serie, ne? Also an solchen Stellen mit zu brechen auch mit den Regeln, ne? Und zu wissen, ne? Manchmal zu überraschen einfach auch. Also im Erwartbaren zu überraschen, mhm. Das ist, glaube ich, eine ganz große Kunst.
Vor allem, dann kommt ja dann auch gerade in der Szene, kommt dann der EG-11, wird sich Baby Yoda wiederholen.
Genau.
Und die sind so, was ist denn mit dir? Bist du hier ein Attentäter-Droide und was willst du jetzt? Und haut da den einen auf den Speeder zu Brei und
schnappt sich Yoda und zieht von dann.
Ja, was ja auch ein Alleinstellungsmerkmal ist für die Serie, ist die Länge der Folgen. Und sie haben bisher, ja, vielleicht bei der ersten Folge der zweiten Staffel jetzt, gibt es vielleicht ein paar Szenen, wo man sagen könnte, ja, die hätte man vielleicht ein bisschen Mühe kürzer machen können, so ein paar. Aber es gab jetzt keine Folgen, wo ich, oh, da sind jetzt aber Längen drin oder hätten sie jetzt aber noch mehr erzählen könnten. Also
nee, das ist immer eine Achterbahnfahrt.
Ja, sie lösen sich komplett von diesem Korsett, wie lang muss eine Folge für eine Fernsehserie sein, weil sie haben, also ich glaube, die Serie wird niemals nie irgendwie im Fernsehen laufen. Also wenn dann irgendwie nach Dekaden oder was. Aber sie haben sich komplett davon gelöst, dass das irgendwie im Fernsehen laufen muss und da muss eine Spannungsbogen sein für den Werbebreak und so und oder es muss irgendwie in einen bestimmten Sendeplan passen, sondern sie machen halt irgendwie, ja, die eine Folge ist immer, also die letzte Folge, ersten Staffel 48 Minuten, dann die erste Staffel von der zweiten Staffel war ja auch ein bisschen länger und dann jetzt wurden dann die Folgen erstmal wieder ein bisschen kürzer und ja, und dann ist halt mal so eine Folge auch irgendwie nur knapp 33 Minuten lang. Und dann ist aber auch die Geschichte schon erzählt, so, ne, wie sie erzählen wollten. Und das finde ich auch, interessant und mutig auch. Und aber bisher geht das Rezept auf. Also,
mir kam keine Folge. Bei mir kam bei keiner Folge Langeweile auf. Das ist auch keine Serie, wo du jetzt nebenbei irgendwie die E-Mails checkst. Und weil man einfach was verpasst, entweder an Handlungen oder an Effekten oder an eben genau solchen lustigen Überraschungen wie diesem Standoff der beiden Stormtrooper und oder Schauspieler, die dir durch die Lappen gehen, ne, wenn du mal ganz kurz irgendwie siehst oder dir überlegst, ha, die Stimme kommt dir bekannt vor und so. Also das sind wirklich, rundum gelungen. Ich hoffe, sie halten das durch, auch jetzt bis zu Ende der zweiten und vor allem dann für alle Staffeln, die da noch kommen wollen. Also so früh ein solches Erzählniveau, ne, das hast du ja auch bei Breaking Bad oder so, die mussten sich ja erstmal eingrooven, auch bei Akte X oder anderen Serien, ne, das war ja ganz furchtbar, wenn du dir die ersten Folgen mal anschaust, die Akte X konntest du ja eigentlich auch erst wirklich ab der, weiß ich nicht was, vierten, fünften Staffel wirklich anschauen, da haben die so zu ihrem Style wirklich gefunden. Vorher war jede Episode irgendwie so ein bisschen so ein Austesten, was geht und mal haben sie es ernst genommen, mal haben sie sich komplett gegenseitig irgendwie runtergespielt, mal haben sie es zu Science-Fiction-lastig werden lassen und dann haben sie wieder irgendwie eher so ernst versucht zu werden. Und den Groove hat Mandalorian eigentlich, finde ich, von der ersten Folge an gehabt.
Also was ich auch noch sagen wollte, wenn du bei anderen Serien mal guckst, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, guckst du irgendwie die letzte Staffel und dann guckst du mal in die ersten Folgen rein, da hast du auch noch ein ganz anderes Production Value drin irgendwie. Na gut, die meisten Serien, auch Breaking Bad, war ja eher so ein, ja, wir haben da so eine Idee und wir machen das mal und so einen Piloten und dann gucken wir mal, ob das irgendwie ankommt oder nicht. Und dann schauen wir mal, ne? Und bei Disney war halt so, das machen wir jetzt, hier ist Geld, hier sind die Ideen, da sind die Leute und das machen wir jetzt.
Und dann na, ich glaube einfach, was denen gelungen ist, dass sie eben nicht, also ganz ernsthaft, die Serie ist billig. Die ist super günstig. Also wenn das wirklich stimmt, was sie in dem Making-of beschreiben, dass die also 70-80% aller Szenen in diesem Screen Studio drehen, diesem 360-Grad-Screen-Studio und dann ist das wirklich, also man sieht's nicht, man hat das Gefühl, das ist eine große Kinoproduktion.
Ja.
Und sie haben aber kostengünstig und vor allem jetzt auch unter Corona-Bedingungen können die natürlich da ganz anders Content rausschaufeln, weil so eine Studiosequenz mit, weiß ich nicht was, kleiner Mannschaft, also klein, ne, verhältnismäßig für das, was sie nachher rausblasen, auf dem Schirm, das kriegst du wahrscheinlich in einem großen, üblichen Kino-Setting, Studio mit Catering und mit hast du nicht gesehen und 200 Leuten auf dem Set, kriegst du wahrscheinlich so auch gar nicht im Moment gedreht. Also auch hier nochmal Glück im Unglück. Ich glaube, also Corona-bedingt werden wir auf die dritte Staffel gar nicht so lange warten müssen.
Das glaube ich auch, ja.
Weil die es hier geschafft haben, mit einem relativ überschaubaren Setting, mit relativ wenigen Leuten, eine Fernsehproduktion aber in Kinoqualität rauszublasen, die, also ich habe diese Technik noch nicht jetzt bewusst gesehen, dass man auf den Greenscreen verzichtet und im Hintergrund, also mit, ne, da spielt ja auch, ist ja auch interessant gewesen, die Epic Engine mit von Epic, den Fortnite-Leuten, ne, ja, die sich gerade mit Apple ja so in der Wolle haben, wegen irgendwelchen Gebühren. Das ist die Unreal Engine, genau die meinte ich, von Epic Games, die kommt da zum Einsatz, die wir alle auf unseren Playstations oder Xbox haben. Und diese Technologie, die es erlaubt, so günstig zu produzieren, in so einem kontrollierten Setting, das ist auch wieder, wie soll man sagen, eine neue Schwelle, die da reingehauen haben. Also ja, davon werden wir wahrscheinlich in Zukunft noch mehr Serien erleben, die jetzt nicht zwingend im Star-Wars-Universum spielen, sondern wer weiß, irgendwelche Historienschinken oder sonst etwas. Mhm. Weil man da natürlich eine völlig neue Technologie. Und Technologie ist ja auch Teil des, also für mich ist die Technik, die zum Einsatz bei Serien kommt, spielt für mich mit, also bei der Bewertung einer Serie. Also die ist Teil, finde ich, des Gesamterlebnisses. Ne? Also wo du dich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ab und zu mal fragst, irgendwie, wenn die da mit ihren Gleitern irgendwie über so endlose Wüstenszenen fahren und so weiter, siehst du, ne, welche Technik die für jetzt den Hintergrund benutzt haben oder wie viele Windmaschinen denen jetzt da ins Gesicht blasen, den Schauspielern, frage ich mich manchmal. Und bei der Serie habe ich nicht feststellen können, also ich habe schon schlechtere Star Wars Filmeffekte gesehen und damit meine ich nicht, und damit meine ich nicht die ersten drei, also Folge 4, 5, 6, sondern sogar die danach kommenden.
Die Prequels, ne, die, also eins geht noch gerade so, ne, aber zwei und drei, ganz schlecht gealtertes CGI, ne? Und dann muss man sich mal in Erinnerung rufen, in derselben Zeit kam irgendwie Herr der Ringe raus. Und ja,
richtig, ja.
Da haben sie zu viel eingesetzt und ja, und dann siehst du es aber auch an allen Stellen, ja.
Genau, und das tust du bei Mandalorian, finde ich, obwohl sie weniger Kohle hatten, weniger Zeit hatten, ein enges, ne, also hartes Showrunning-Konzept, wo du sagst, die Dreharbeiten müssen, ich glaube, in 4, 5 Monaten im Kasten sein und danach geht die Post-Pro los.
Ja.
Oder parallel dazu schon, natürlich. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also wirklich neuer Meilenstein für Fernsehproduktionen, die da noch kommen werden.
Ja. Die Technologie heißt übrigens Stagecraft, die ILM, also die, ja, die Firma, die alten Filme schon mitgemacht haben, Star Wars Filme mitgemacht haben, entwickelt haben. Und ich habe auch gerade nochmal geguckt, im englischen Wikipedia-Artikel steht auch das nochmal ein bisschen ausführlicher, dass John Favreau schon während des Dschungelbuchs schon mit so großen Screens gearbeitet hat, um so interaktive Beleuchtung hinzukriegen, und fand das nicht schlecht, nur irgendwie ein bisschen zeitaufwendig. Und bei Lion King hat man das wohl auch nochmal so ähnlich gemacht und ja, jetzt zusammen mit ILM was entwickelt. Was ich auch großartig fand, in der letzten Szene von der aktuellen Folge sieht man ja auch dieses Schiff, eine imperiale Schiff. Und da haben sie auch wieder bewusst so diesen Modelleffekt aufkommen lassen. Also ja. Wahrscheinlich ist es am Ende auch irgendwie ein Modell, reales Modell, ne? Und was sie schon in Rogue One gemacht haben, diesen alten Look, so dass da irgendwie so Modelle zu sehen sind. Dann natürlich noch diese geniale Szene, wo du den Sternzerstörer siehst und denkst, der ist da irgendwie im leeren Weltraum und dann siehst du aber, nee, der ist gerade vor dem baufindlichen Todesstern. Solche Szenen, ja, also das auch vom Look and Feel, gibt mir das, und natürlich auch von der Geschichte her, gibt mir das mehr als die neuen Filme, muss ich ehrlich sagen. Auch die Spin-Offs haben mir ja insgesamt irgendwie besser gefallen, mehr Spaß gemacht. Und ja, jetzt diese Woche steht ein weiterer spannender Meilenstein an, glaube ich. Wir sehen eine der wichtigsten Figuren aus The Clone Wars, das erste Mal in real. Dave Filoni himself führt Regie und Drehbuch bei der 5. Folge der 2. Staffel. Und gerüchtet wurde, ich weiß gar nicht, ob es mal eine offizielle Bestätigung gab, dass Rosario Dawson Ahsoka Tano spielen soll. Und mal gucken, wie die Folge wird. Haben uns ja eigentlich gefühlt hat man es ja letzte Woche schon erwartet und dann war so, ach Gott, jetzt hat er wieder so ein Daydrop und dann war es natürlich auch eine großartige Folge, muss ich sagen. Also haben dann nochmal ganz andere Fässer aufgemacht, was so Geschichten angeht. Und haben jetzt. Genau, 4 Folgen gibt es noch. 8 Folgen hat die Staffel, also noch bis kurz vor Weihnachten können wir uns an der Serie erfreuen und dann kurz darauf kann ich mich an meinem HomePod Mini erfreuen.
Hey!
Der leider erst Mitte, Ende Dezember kommen soll, aber noch vorm Baumfest, also ja. dann haben wir es, glaube ich, soweit.
Ich glaube, es war ja nur eine halbe Staffel, deswegen können wir noch gar nicht so viel weiterreden.
Genau.
Aber ich überlege gerade wirklich, ob ich nicht, ich weiß nicht, ob ich es aushalte, ob ich sie mir nicht aufspare und dann alle irgendwann am Stück nochmal reinpfeife für die letzten 4.
Das finde ich ja auch, dass dieses Wöchentliche, das mag ich eigentlich. Also du hast zum einen so generell so dieses, du musst es nicht auf einmal gucken. So, und hast nicht diesen, oh Gott, Serie. Das
Wort musst?
Also, naja, du hast nicht so, oh Gott, da kommt man an 3 Tagen irgendwie da eine neue Staffel und hier eine neue Staffel komplett irgendwie raus und oh Gott, hast du das schon gesehen und kannst du das Internet nicht benutzen, weil du sonst zugespoilert wirst. Und auf der anderen Seite fand ich jetzt auch beim Rewatch von der ersten Staffel damals, habe ich festgestellt, so, auch eigentlich dieses wöchentliche Gucken tut auch ganz gut. Man hat natürlich nochmal so einen ganz anderen Spannungsbogen nochmal von Folge zu Folge. Und man hat dann auch nochmal was, worauf man sich jede Woche freuen kann, also an einem Tag. Und das ist momentan, glaube ich, auch ganz wichtig.
Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich bin immer derjenige, der schon am 1. Dezember irgendwie alle 24 Türchen aufmacht.
Okay.
Also wenn man mal im Flow ist, weißt du, den Flow sollte man nie unterbrechen.
Ja, das mache ich auch. Also wenn ich ich glaube, The Boys habe ich die 2. Staffel vor einer Weile auch fast am Stück durchgeguckt.
Queen's Gambit habe ich, glaube ich, fast an einem Rutsch durchgeguckt.
Okay.
Ja. Aber ich hatte auch nicht mehr Zeit. Ich hatte irgendwie 1,5 Tage, Anführungszeichen, Wochenende, also frei und musste dann wieder irgendwelche Dinge vorbereiten und so. Und ich hatte genau 1,5 Tage und ich habe es in 1,5 Tagen durchgebinged.
Okay. Ja.
Hardcore.
Ja, die einen so. Die
Wusstest du
so,
dass Queen's Gambit in Berlin gedreht wurde?
Ach, ich habe davon mitbekommen, aber.
Ja. Also war mir total, habe ich das irgendwie so zufällig am Rande, weil ich habe die gar nicht gegoogeln wollen und so weiter. Ich wollte mir einfach mal die erstmal so auf mich wirken lassen und so. Und danach habe ich so ein bisschen so über die Schauspieler und so gegoogelt und habe gesagt, die haben also fast alles, ne? Also spielt ja in Kentucky und dann auch, ich nicht spoilern, aber spielt ja dann auch in Moskau und in anderen Städten. Und Also haben die, also in Deutschland Kentucky zu drehen, finde ich schon, das ist schon,
ja,
fand ich schon, schon mal eine Leistung. Wieder mal Potsdam gleich, Babelsberg oder so, ich weiß nicht, wo die das gemacht haben.
Ja.
Aber das muss das mal hinkriegen.
Vierter Teil.
Ja, also Moskau hätte ich ihnen abgekauft, dass sie das in Berlin gedreht haben, aber Kentucky fand ich schon gut.
Vierter Teil von Matrix wird auch unter anderem wieder in Babelsberg gedreht.
Wann geht denn das eigentlich los mit den Wachowski-Sisters?
Wachowski-Geschwister. Matrix 4, ich hatte neulich schon mal geguckt. Aktuelles Datum ist Dezember 21. Die hatten den.
Ja, so wie, ja, genauso wie James Bond.
Ja, die hatten den sogar schon, die haben den sogar schon vorverlegt. Der sollte eigentlich später erscheinen und wie erst
mal. Wie, die haben den vorverlegt?
Ja, ja, ab die hatten sich.
Weil sie schon wussten, dass Corona kommen wird.
Weiß ich nicht. Wir haben auf, ich hatte gelesen, irgendwie April 22 war es ursprünglich.
Aber es wird wieder eine Trilogie, ne?
Na, erstmal einer nur. Und auf jeden Fall auch eine Fortsetzung zu Matrix Revolutions und ja, Großteil des Casts wieder an Bord. Ja. Und naja, mal gucken. Also dann kommt ja auch noch so ein John Wick 4. Aber ich glaube, der kommt ein bisschen später dann. Aber ja,
Noch ein Ted und Bills verrückte Reise oder so.
Hm. Gut. Ja, hoffen wir, dass die Pandemie da nicht noch allzu sehr reinfunkt in das Filmbusiness. Und ja, mal gucken, auf welchem Streamingdienst wir den James-Bond-Film schauen werden. Glaubst du denn, also sie wollen ja irgendwie ganz fest an einem Apple Kino, an einer Kino
Apple scheißt die zu mit Geld und sagt, wir zahlen das Zehnfache von dem, was ihr im Kino jemals an einem James-Bond-Film verdient hattet und ihr kriegt noch ein gratis Monat von Apple Music drauf und
ja.
Also ich kann es mir vorstellen, dass die das an Streamingdienst verkaufen und das würde ja dann sowieso ein Dammbruch für alles, was danach kommt,
bedeuten. Der Tenet, den habe ich auch gesehen. Das war jetzt tatsächlich seit März so der einzige Kinofilm, den ich gesehen habe. Habe ihn jetzt tatsächlich auch noch ein zweites Mal gesehen vor einer Weile. Habe dann zumindest die erste Hälfte des Films besser verstanden und fand den auch gar nicht so schlecht. Und der ist ja jetzt tatsächlich auch aufgrund der Situation finanziell gesehen gefloppt, ne, weil ja, die Leute nicht ins Kino gegangen sind und jetzt kommt er, glaube ich, im Dezember als digital heraus und ansonsten auch kinotechnisch, also ich habe ja diese UCI Unlimited Card, also ein Monatsabo fürs Kino, wo ich halt so viel gucken kann, wie ich will. Und nachdem dann UCI in Deutschland im August wieder aufgemacht hat, haben sie dann auch wieder gebucht und war ich so, okay. Dann lief aber auch nichts, wofür ich jetzt auch gerade unbedingt aktuell ins Kino wollte. So, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, dann hätte ich gedacht, ja, mal den einen oder anderen mal gucken irgendwie. Aber ansonsten war es jetzt wirklich nur Tenet, was ich gucken wollte. Was auch kam, ne? Es sollten ja etliche tolle Filme dieses Jahr noch kommen, die alle aufgeschoben wurden. Und mal schauen. Dann leite ich mal die Verabschiedung so langsam ein, ne, bevor wir hier noch irgendwie groß abschweifen.
Mhm.
Bedanke mich erstmal für deine Zeit. Freue mich, dass das geklappt hat, terminlich.
Ja, klar.
Und ja, ich bin mir sicher, wir hören uns hier nochmal wieder auf dem Kanal. Bedanke mich bei den Hörenden bei den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Würde mich freuen über Feedback oder mal Rezension bei Apple Podcast. Und bevor wir dann ganz rausgehen, gilt das letzte Wort dem Gast noch, der jetzt ja weise Worte sprechen darf oder shameless Self-Plugging betreiben darf.
Danke für die Einladung, danke fürs Zuhören und this is the way.